Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Herzlich willkommen zum elektroschwachen Pinguin. Nachdem wir uns jetzt ein paar Mal in unseren Folgen durch den Weltraum bewegt haben, haben wir uns gedacht, wir schauen jetzt mal, wie wir uns denn am besten durch den Weltraum bewegen. Also mit was für Antrieben. Bevor wir in der nächsten Folge mal zu so futuristischen Sci-Fi-Antrieben gehen, wie Warp-Antrieb und so, kümmern wir uns in dieser Folge mal um die heute erreichbaren oder heute machbaren Antriebe. Also chemische, elektrische, nukleare und auch ein Antrieb ohne Treibstoff oder Antriebe ohne Treibstoff. Mal gucken, was da kommt. Schauen mal, wo uns das so hinführt. Thomas, chemische Antriebe. Ich mische zwei Sachen, es macht Puff und ich fliege durch den Weltraum.
Ja, genau. Das war's zu chemischen Antrieben. Wir können vielleicht noch ganz kurz ein bisschen ins Detail gehen.
Nächste Folge.
Nächste elektrische Antriebe. Man mischt nicht nur unbedingt zwei Sachen. Man kann auch mehr mischen, man kann auch weniger mischen, also gar nichts mischen. Es gibt da verschiedene Systeme sozusagen. Es gibt zum Beispiel auch Feststoffraketen, es gibt Flüssigraketen. Aber alle haben gemein, wir haben ja gesagt, chemische Antriebe, die haben alle eine chemische Reaktion als Grundlage. Und wir reden ja über Raketen. Das heißt, wir wollen ein System haben, was im Vakuum funktioniert. Das soll natürlich auch in der Erdatmosphäre funktionieren. Und das bedeutet in den meisten Fällen, nachher kommen ein paar Ausnahmen, dass wir im Prinzip auf der einen Seite was ausstoßen aus der Rakete und dadurch bewegt sich der Rest der Rakete in die andere Richtung. Also wie ein Bürostuhl, von dem wir irgendwas werfen, wobei der meist nicht so gut rollt, oder wie ein Stuhl auf einem zugefrorenen See und wir werfen was in die eine Richtung und rutschen dadurch in die andere Richtung weiter. Ja, also der ganz normale Antrieb. Das ist quasi
das Rückstoßprinzip.
Das Rückstoßprinzip, richtig. Und da gibt es halt so zwei Sachen. Ne? Das eine ist der Schub, also wie viel Kraft kann ich denn überhaupt erzeugen? Und dann gibt es noch sowas wie einen spezifischen Impuls. Da kommen wir gleich noch zu. Das heißt eigentlich nur, wie viel Impuls kann ich denn pro Teilchen, die ich ausstoße, gewinnen? Ne? Also wie schnell sind die Teilchen im Prinzip? So, aber der chemische Antrieb ist ja so der Klassiker. Feststoffbrennraketen sind so die allerersten gewesen. Und flüssige werden ja auch oft verwendet. Und eigentlich mischt man oft zwei Substanzen, die reagieren miteinander, wie du gesagt hast. Und diese chemische Energie, also die Differenz der fertigen Produkte und der Edukte, die führt dann dazu, dass Treibstoff ausgestoßen wird. Und das kann recht stark sein. Klassiker wäre jetzt zum Beispiel Wasserstoff und Sauerstoff zu mischen.
Mhm. Ja. Dann haben wir zwischendurch Knallgas und wenn wir das entzünden, ist da, das hat man in der Schule, glaube ich, hat jeder schon mal mit experimentiert. Da ist ordentlich ein Knall dahinter. Also Wucht.
Natürlich, da ist ordentlich Wucht dahinter. Und es hängt auch natürlich von der Reaktion ab. Es gibt da ganz viele verschiedene Ideen und verschiedene Brennstoffe und sowas. Das wäre wirklich eine riesen eigene Folge, beziehungsweise da kenne ich mich auch nicht im Detail aus. Aber grundsätzlich gibt es natürlich zu beachten, wir wollen eine Reaktion haben, die möglichst stark ist. Ja, so gut sind dann immer Elemente der ersten Periode, ne? Also wenn du das Periodensystem anguckst, ganz links, die nur ein Elektron außen haben in der Hülle, mit Elementen, die auf der anderen Seite stehen, also weiter rechts, denn die reagieren sehr gerne miteinander. Ne? Das ist so, das ist immer ganz gut, dann wie bei bisschen bei Wasserstoff und Sauerstoff. Es gibt auch Fluor oft und so weiter. Also Wasserstoff, Lithium, Beryllium, sowas wird verwendet. Und dann auf der anderen Seite dann Sauerstoff und Fluor. Das sind so die typischen Mischungen, die man hat. Und auf der anderen Seite möchte man oft auch leichte Elemente haben, einfach weil es darum geht, die Teilchen ja auch auszustoßen, die entstehen. Auf jeden Fall sollen die Ausströmungsgeschwindigkeiten hoch sein und die Teilchen deswegen vielleicht auch leichter. Und da kommt natürlich sowas wie Wasserstoff und Lithium und sowas auch ganz gut zurecht. Ja, die sind nicht schwer. Also ich glaube, sowas wie Fluor und Wasserstoff wäre wahrscheinlich am allerbesten als Kombination. Aber dann kommen natürlich auch noch so praktische Gründe, ne? was man nutzen kann. Einige Sachen sind sehr instabil oder sehr giftig oder sehr teuer. sodass man dann halt so oft bei sowas wie Wasserstoff und Sauerstoff bleibt. Die gibt es ja in großen Mengen. Und ich glaube, wir hatten auch schon Hydrazin mal letztens genannt. N2H4. Ja. Ja, genau. Das verwendet man oft auch so zur Lagerregelung, also oder zu kurzfristigen Anschieben, ne, wenn die Dinger schon oben sind, also in einem Orbit fliegen oder so, irgendwelche Satelliten, gar nicht mal zum Abheben. Und das wird dann zum Beispiel, das reagiert sozusagen selbst, also da brauchst du jetzt nicht noch irgendwie Sauerstofftank dabei, sondern das wird mit einem Katalysator, zersetzt sich das dann einfach. Ne, da mischst du halt in dem Sinne nichts zusammen. Okay. Das gibt es halt auch noch. Ja, das auch sind halt die chemischen Antriebe. Was vielleicht noch gesagt werden muss, ne, momentan, wir reden ja gleich über andere Sachen, diese chemischen Antriebe sind momentan immer noch notwendig und immer noch die einzige Wahl fast, wenn man Raketen erstmal von der Erde wegbringen will in der Umlaufbahn. Dann können wir über andere Sachen reden heutzutage auch, aber das ist momentan noch, im Prinzip ohne Konkurrenz. Ja, da gibt es keine andere Lösung. Ja, der Schub kann man noch sagen, ne, wir haben halt diese Werte, den Schub, den misst man in Newton. Ein Newton ist ganz, ist so definiert, dass ein Kilogramm mit einem Meter pro Sekunde Quadrat beschleunigt wird. Das heißt aber im Prinzip, ne, wir haben auf der Erde 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Also kurz gesagt, Newton ist so eine Kraft, wenn man so eine Tafel Schokolade auf die Hand legt, dann spürt man genau einen Newton.
Okay.
Ne? Also bei der normalen Erdanziehungskraft. Und jetzt kann man gucken, was bringt denn so zum Beispiel eine Boeing, die startet, die hat irgendwas mit 200 noch was Kilonewton, also 200.000 Newton, so ungefähr. Und bei den ganzen Systemen, es hängt natürlich bei den Raketen komplett davon ab, was du als Brennstoff hast, wie die aufgebaut sind. Aber die stärksten Triebwerke, die wir überhaupt haben, sind die von der vom Space Shuttle gewesen. Und die hatten 14,5 okay. Millionen Newton. Also okay, fast 15 Millionen
Newton. Das ist viel.
Ja, das ist auch so ein sehr, sehr, sehr hoher Wert. Also den erreichst du auch schlecht mit anderen Sachen. Momentan.
Ja. Okay, spannend. Aber die Dinger gibt es ja nicht mehr. Hier auf der Erde setzt man jetzt zunehmend auf elektrische Antriebe, zumindest für Autos, aber auch für Motorräder. Wie bewegt man sich denn elektrisch im Weltraum fort?
Ja, elektrisch bewegt man sich fort, indem man auch wieder irgendwas ausstößt. Im Unterschied zu den chemischen Raketen, die wir gerade besprochen haben, zu den chemischen Antrieben, haben wir jetzt andere Systeme. Und ein ganz berühmter, den vielleicht die meisten kennen oder schon mal gehört haben, ist der Ionenantrieb. Hast du denn schon mal gehört?
Ja. Ja, habe ich schon mal gehört, tatsächlich.
Weißt du denn, was Ionen sind? Oder was stellst du dir unter einem Ionenantrieb vor?
Das sind geladene Atome. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann funktioniert ein Ionenantrieb ähnlich wie eine Railgun. Ziemlich genau wie eine Railgun. Also im Prinzip habe ich, oder vielleicht lieber wie eine Monorail. Vielleicht auch wie eine Monorail. Ja, auf jeden Fall habe ich unterschiedliche Ladungen im, Projektil und Lauf sozusagen. Und dadurch wird das Projektil rausgeschossen und ich bewege mich in die andere Richtung. Also eigentlich wieder das, ich schmeiße einen Ball weg und rolle zur anderen Richtung.
Ja. Wenn du das mit sowas wie einer Railgun vergleichst, das ist ein bisschen anders, ist es schon. Aber dieses Konzept gibt es auch zur Fortbewegung zum Beispiel von Asteroiden. Ne? Da, wenn jetzt einer auf die Erde zufliegt, ist die Idee, dass man sich auf den draufsetzt, die eine Railgun baut und dann Stücke wegschießt. Und dann hast du auch quasi so einen Rückstoß und bewegt den Asteroid aus der Bahn, sodass der nicht mit der Erde kollidiert. Also so ein Antrieb, wie du den gerade quasi genannt hast, gibt es auch tatsächlich. Bei den Ionen geht es natürlich, wie du gesagt hast, um die Atome. Man hat also irgendwelche Atome.
Ja.
Und die müssen elektrisch aufgeladen werden. Das kann man machen, indem die Elektronen zu viel haben oder, was meist einfacher ist, ein Elektron weniger. Man nimmt den eins weg. Ja. Und dann sind die geladen. Also wenn du eins wegnimmst, sind die Atome positiv geladen, weil die Elektronen negativ sind. Mhm. Da fehlt ja dann eins. Ja, und dann ist es ziemlich einfach. Dann hast du ein elektrisches Feld, das du anlegst. Und dann funktioniert das wie ein Teilchenbeschleuniger. Das heißt, du die geladenen Teilchen werden durch ein elektrisches Feld einfach beschleunigt. Ja? Die wollen da zu dem elektrischen Feld hin. Dann baust du dir so zwei Platten rechts und links. Die sind dann negativ geladen. Das Teilchen wird in die Richtung angezogen, fliegt dann vorbei und weg ist es. Also grob gesagt. Das wäre die einfachste Erklärung. Und das ist der Standard-Ionenantrieb. Jetzt kann man natürlich überlegen, wie wird das überhaupt ionisiert? Also du kannst die Teilchen auf verschiedene Arten ionisieren, aber wichtig ist auf jeden Fall immer, dass du irgendwo eine Energiequelle brauchst, um ionisieren. Das heißt, was oft ein bisschen so in der Beschreibung des Ionenantriebs auch weggelassen wird, ist, dass der Ionenantrieb jetzt nicht genau erklärt, wo man eigentlich die Energie für den Antrieb her hat. Ja, du kannst den Ionenantrieb verbinden mit zum Beispiel einem Kernreaktor. Du kannst es verbinden mit einer brennenden Kerze, die Wasser erhitzt. Ja? Also du brauchst nur irgendwo eine Energiequelle und oder Solarzellen oder sowas. Irgendwas brauchst du, um die Energie zu haben oder den Strom zu haben, um diese Ionen zu ionisieren und dann rausschießen zu lassen. Und ja, es klingt ja ganz elegant. Ne? Du hast dann einfach die Teilchen, die du rausschießt. Was ist überhaupt der Vorteil dabei? Die einzelnen Ionen, die fliegen halt super schnell weg. Ja, die sind richtig schnell. Im Vergleich zu einem chemischen Antrieb wesentlich schneller. Da hängt es ein bisschen von dem Prinzip ab, was man verwendet. Wir hatten vorher so bei den chemischen Reaktionen, haben wir sowas wie 4500 Meter pro Sekunde. Ja, 4,5 Kilometer pro Sekunde ist Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch ungefähr. Jetzt haben wir sowas wie 120.000 Meter pro Sekunde, wenn wir uns Mühe geben bei den Ionen.
Okay, das ist viel, viel mehr.
Und das ist viel, viel mehr. Das heißt, die Teilchen sind sehr schnell und du brauchst dann nicht so viele Teilchen. Ne? Also die Treibstoffmasse ist sehr gering und das ist halt der große Vorteil dieser Ionenantriebe. Wenn du diese Teilchen übrigens...
Das heißt, theoretisch kann ich damit sehr, sehr schnell werden.
Ja, jetzt kommt der Haken an der Sache. Natürlich, also es gibt eigentlich zu jedem Antrieb hier, gibt es Vorteile und es gibt immer einen großen Haken. Das ist irgendwie bei jedem Antrieb so, naturgemäß so. und bei dem Ionenantrieb ist einfach der Haken, dass du zwar die Teilchen hast, die sehr schnell sind, aber du hast kaum Schub. Also du hast kaum Kraft sozusagen dahinter. Ja, du hast pro Masse, dass du quasi nach hinten ausstößt, hast du einen sehr großen Impuls, den du gewinnst, weil die Teilchen so schnell sind. Aber dafür kann das Ding nicht so schnell beschleunigen. Also wir hatten eben mal von Meganewton und irgendwas so und so viel Kilonewton geredet. Nochmal zur Erinnerung, ein Newton ist die Tafel Schokolade auf der Hand. Jetzt reden wir bei Ionentriebwerken von sowas wie Millinewton oder Mikronewton.
Okay, das heißt, es geht jetzt genau in die andere Richtung eigentlich.
Genau. Ne? Diese Feststoffbrennen-Sachen, also die chemischen Raketen im Allgemeinen, die Sachen, die wir nachher noch besprechen, die sind halt richtig, kann halt richtig Schub geben. Und der Vorteil von den Ionentriebwerken ist einfach, die sind in dem Sinne sparsam, dass du wenig Masse brauchst, die du nach hinten raus beschleunigst. Aber du brauchst auch sehr lange. Also wenn du dann so einen Ionenantrieb hast, dann kannst du eine Raumsonde ein Jahr lang immer so mit einem Millinewton oder was beschleunigen. Und dann ist die am Ende aber auch richtig schnell.
Ja.
Ja, und im Weltall bremst sich ja nichts. Du musst ja nicht gegen irgendeine Reibung, Luftreibung, Straßenreibung, Rollreibung, irgendwas ankämpfen, sondern du kannst diese ganze Beschleunigung, die klein ist, durchgehend anwenden und dann summiert sich das halt auf. Und das Ding wird immer schneller und schneller. Und das unterschätzt man, die werden halt wirklich.
Stimmt, du musst ja noch nicht mehr gegen eine Atmosphäre fliegen.
Genau. Du kannst einfach.
Da musst du erstmal raus.
Da musst du raus. Also die Ionenantriebe, gut, dass du es sagst, die sind nicht geeignet, um von der Erdoberfläche abzuheben. Also da sind, wie eben schon erwähnt, die chemischen Raketen eigentlich das Maß der Dinge. Und Ionentriebwerke eignen einfach nicht. Der Schub ist zu gering. Du brauchst einen Minimalschub, um abzuheben. Aber die haben halt, wie gesagt, Anwendungsfelder. Bevor wir dazu kommen, es gibt übrigens noch andere Ionentriebwerke als das, was wir eben gesagt haben. Also diese Teilchen, die ausgestoßen werden. Was auch noch zu den Ionentriebwerken vielleicht gehört oder in die Richtung geht, sind so Lichtbogentriebwerke, nennt sich das. Im Prinzip hast du da aber einen normalen Treibstoff. Mhm. Der wird durch einen Lichtbogen, der ist richtig heiß, ne, dazu 100.000 Grad Celsius, da wird aus dem Treibstoff ein Plasma gemacht und dann entstehen da im Prinzip auch Ionen, weil durch die hohe Temperatur hast du ein Plasma, sind im Prinzip Ionen, wenn du so willst. Ja. Das wird ausgestoßen. Und das Gleiche gibt es auch noch bei elektromagnetischen Triebwerken. Ja, da ist noch ein elektromagnetisches Feld, das den Treibstoff quasi erhitzt und ausstößt. Aber dieser Klassiker, den hatten wir eben gesagt, also das sind sozusagen diese Ionenantriebe, wo du die Ionen einzeln ionisierst und dann ausstößt, ja. Nur der Vollständigkeit halber. So, dieser Ionenantrieb, der hat noch ein kleines Problem, oder so wie wir es eben beschrieben haben, funktioniert der nicht ganz. Denn wenn du jetzt ein neutrales Raumschiff hast, also neutral heißt nicht geladen, und jetzt stößt du die ganze Zeit nach hinten diesen positiv geladene Teilchen, Ionen aus, und du hast ja quasi irgendwie die negative Ladung, die quasi an Bord bleibt. Ja, das heißt, dein Raumschiff wird immer negativ geladener, diese positiven Teilchen fliegen nach hinten raus. Was passiert dann vielleicht irgendwann?
Ja, die ganzen Teilchen kommen von hinten wieder angerauscht, weil sie sich positiv und negativ anziehen.
Richtig, richtig. Die machen dann halt so einen Bogen, die werden quasi abgebremst, kommen wieder zurück und irgendwann würde das dann nicht mehr so richtig gut funktionieren. Und deswegen braucht man noch hinter dieser Platte, die die Ionen rausschießt, noch eine Art Neutralisator. Der gibt den Teilchen halt wieder Elektronen mit und dann können sie weiterfliegen. Also das ist auch noch wichtig bei dem Prinzip. Ja. Also wir hatten ja eben gesagt, die chemischen Antriebe sind so die Standarddinger. Die sind auch sehr alt schon im Prinzip und gut geprüft. Da gibt es sehr viele verschiedene. Der Ionenantrieb ist relativ neu im Vergleich, aber der funktioniert auch schon und es gibt auch schon Sonden, die damit fliegen. Also das ist nichts irgendwie Science-Fiction-artiges, sondern der wurde 1923 zum ersten Mal beschrieben von Oberth. Vielleicht erinnerst du dich, wir hatten diesen Oberth-Effekt mal. Ja, und seitdem sind Ionentriebwerke auf einigen Satelliten zum Einsatz gekommen. Und meist ist das aber so eine Lageregelung, weil die relativ lange konstanten Schub geben können, sehr klein, aber wie eben gesagt, du kannst damit sehr langsam irgendwie und stetig irgendwas bewegen. Und das erste Mal war das 1998, die Raumsonde Deep Space 1, die hat einen Ionenantrieb dann auch zur Bahnänderung genutzt. Also die ist damit auf einen anderen Orbit langsam geflogen. Allerdings ist das manchmal so langsam bei Kommunikationssatelliten, ne? Jeder Tag kostet Geld und so. Da spendieren die lieber noch eine chemische Rakete. Und da gibt es halt verschiedene Gründe, warum man Triebwerke einsetzt. Vielleicht hast du auch noch von Hayabusa gehört. Das war eine Mission von den Japanern, ich glaube 2003 oder so.
Ich würde sagen, das klingt sehr japanisch.
Das klingt japanisch, heißt der Wanderfalke. Die Sonde hat von einem Asteroiden eine Probe entnommen und ist damit zurück zur Erde geflogen. Und für solche Sachen sind die Ionentriebwerke auch praktisch. Also zum Beispiel, wenn du im Sonnensystem bist, wir hatten das ja schon in anderen Folgen erklärt, und du fliegst da quasi in der Ellipse mit der Erde rum und so, ne? Die Sonden können halt nicht abbremsen, die fliegen einfach weiter. So ein Ionenantrieb, der könnte theoretisch durch diesen anderen Schub, der hätte die Möglichkeit, so Bahnänderungen von selbst zu machen, im Vergleich zu anderen chemischen Antrieben, die dann viel zu viel Treibstoff mitnehmen müssten. Durch langsam innerdauernden Schub kann der schon relativ viel von sich selber aus erledigen, sagen wir mal.
Ja, das klingt so ein bisschen, als müsste man so eine Ionenantriebsrakete relativ weitsichtig fliegen.
Ja, ach so, ja, genau, weil die so lang, ja. Also ich glaube, in den Science-Fiction-Filmen, wo dann die irgendwelche Kampfjets sozusagen in einem All umherfliegen mit Ionenantrieben und zackige Kurven fliegen, das ist noch was hin, bis das funktioniert. Ja. Genau, also die spezifischen Impulse übrigens, also die Geschwindigkeiten, die sind dann so auch bei 30.000, 40.000 Metern pro Sekunde für die Standard-Ionenantriebe und diese Hausnummer, die ich eben gesagt hatte, das ist so ein Feld-Emissionsantrieb. Ja, es gibt da ganz verschiedene Arten auch noch, aber die Geschwindigkeiten der Teilchen sind sehr hoch.
Okay, so viel zu den elektrischen Antrieben. Jetzt kommt mein persönlicher Favorit, jetzt kommen die nuklearen Antriebe. Ich stelle mir das natürlich so vor, du zündest hinter dir eine Atombombe und dann wirst du von der Welle schön durchs Weltall getragen. Funktioniert, oder? Fantastisch.
Ja, das funktioniert. Das wurde sogar schon getestet in kleinem Maßstab. Also, genau. Also erstmal vielleicht noch einen Schritt zurück. Nukleare Triebwerke. Was heißt das eigentlich? Das heißt ja nur, dass man im Vergleich zur chemischen Energie die nukleare Energie nutzt. Ja? Also mehr Physik als Chemie, weil du irgendwelche Kernenergiedifferenzen nutzt. Man kann natürlich auch einfach so einen Kernreaktor nehmen, die Wärme benutzen, um zum Beispiel ein Ionentriebwerk anzuheizen, ne? um da die Energie rauszunehmen. Das ginge zum Beispiel auch. Okay, ja. Ja, also so gesehen sind nukleare Triebwerke auch was vielfältiger. Du kannst einfach den nuklearen Reaktor als, ne, als Energiequelle nutzen und dann irgendeinen anderen Antrieb dahinter bauen. So, das geht auch. Aber klar, okay. was du natürlich meinst, ist dann wirklich die harte Tour, das Interessante. Und da gibt es ja verschiedene Ideen. Also man kann, fangen wir mal vorne an. Wenn du einen nuklearen Antrieb hast, die einfachste Möglichkeit ist, die nukleare Reaktion selber zu nutzen und die ausgestoßenen Teilchen mit dem Rückstoßprinzip zu nutzen, um davon zu fliegen. Wie du gesagt hast, ja.
Okay.
Und das interessanteste Projekt sicherlich, das du gerade angesprochen hast, das ist von der NASA gemacht worden, auch von den Sowjets wurde in die Richtung schon mal entwickelt mit nuklearen Antrieben. Und die eine Möglichkeit ist halt, Atombomben zu zünden, die hinter der Raumsonde in mäßigen Abständen gezündet werden, also sehr kleine Bomben, ja, nicht so ganz riesige. Und dann brauchst du natürlich irgendeine Art Prallplatte. Das heißt, das Ding explodiert. Diese Prallplatte, ein schöner Name übrigens, die nimmt die Teile auf, die wird quasi nach vorne gestoßen. Dann brauchst du eine Art Dämpfer, ein Dämpfungssystem, damit halt diese Kapsel vorne, wo Menschen oder was auch immer drin sitzt, dann nicht mit so schockartigen Explosionen vorgetrieben werden. Ja, und dann hast du eigentlich dein Gefährt. Also das funktioniert natürlich. Das ist auch im Prinzip keine neue Physik, wenn man so möchte.
Ist aber schon eher so eine Cowboy-Methode, oder?
Ist so eine Cowboy-Methode, aber es ist halt verfügbar. Ne? Die anderen Sachen sind halt, also chemische Sachen, die sind halt nicht effektiv genug von der Treibstoffmasse her. Und bei so nuklearen Sachen hast du halt auch richtig hohe oder kannst du richtig hohe Schubkräfte erreichen. Und natürlich sind die Dinger so ein bisschen schneller, die rausfliegen. Also Spaltprodukte haben dann so Geschwindigkeiten von 1 Million Meter pro Sekunde.
Okay, das macht die Sache natürlich sehr interessant. Die Frage ist dann vielleicht so ein bisschen, wie bekomme ich den ganzen nuklearen Hokuspokus ins Weltall? Weil so Raketen, so Transportraketen, die fliegen ja schon mal ganz gerne in die Luft. Wenn ich mir dann vorstelle, dass da irgendwie so eine ordentliche nukleare Ladung vorne drin ist, dann kann ich mir direkt eine Atomrakete auf den Kopf fallen lassen.
Ja, das ist natürlich auch, warum das eingestellt wurde. Also in den 50er und 60er Jahren gab es das Orion- und das Daedalus-Projekt. Das war im Prinzip genau dieses Konzept, was wir gerade erklärt haben. Und ja, damals war das halt so ein bisschen die Lösung für die Probleme. Wir haben eine neue Energiequelle, die ist günstig verfügbar, die ist ungefährlich zu dem Zeitpunkt noch. Ja, und die können wir auch relativ einfach bauen. Und im Prinzip musst du dir überlegen, wenn du mit einem Auto fährst, also einem Verbrenner, dann sitzt du auch auf einer Art chemischen Bombe rum, die explodieren kann. Und kleine chemische Explosionen, also kleine Verbrennungsexplosionen, treiben halt einen Kolben an, der das Fahrzeug bewegt. Das ist gar nicht so viel anders von diesem Antrieb. Ja. Ne? Also das klingt immer so sehr gefährlich, aber ja, wenn du das gut machst. Ja, natürlich ist das heutzutage nicht mehr so einfach möglich. Ne? Es gibt diesen Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser. Aus irgendwelchen Gründen müssen immer noch Atombomben in der Erde gezündet werden, aber ansonsten, der Rest ist verboten. Und natürlich geht es dann auch darum, wie schützt du die Crew vor irgendwelchen radioaktiven Abfällen. Ja? Und da gibt es noch viele Kleinigkeiten, die auch noch ungeklärt sind. Ja? Aber tatsächlich wurde dieses Konzept halt ursprünglich mal geplant, um zum Mars zu fliegen. So in den 60er Jahren rum. Also du hast dann auch so einen Schub von 10.000 Kilonewton oder sonst was. Also das ist schon ordentlich, was du damit machen kannst.
Wie macht man das dann mit dem Bremsschub? Muss man auch noch Nuklearwaffen vor sich zünden? Das ist dann ja irgendwie noch kritischer.
Ja, das ist bei allen diesen Antriebsmethoden natürlich, du musst genauso gleichermaßen bremsen, wenn du irgendwo wieder ankommen willst. Ja, richtig. Das müsstest du dann machen. Das Ding umdrehen einfach, ne? Das ist ja aus physikalischer Sicht relativ egal, ob du beschleunigst sozusagen was im landläufigen Sinn, also positiv beschleunigst oder abbremst, ist ähnlich halt. Ja. So, jetzt muss ich mir nochmal gerade überlegen, also wir hatten jetzt diese Explosionssachen, was eigentlich auch noch zu nuklearen Antrieben gehört, und ich finde den Namen so schön, die nukleare Salzwasserrakete. Irgendwie ist das so, ich weiß nicht, es klingt nach einer ungewöhnlichen Kombination. Aber die Idee ist einfach...
Das klingt ausgesprochen kurios.
Ja, du mischst in Wasser Uran- und Plutoniumsalze. Also nicht zu Hause nachmachen, aber das ist der erste Schritt, und du willst die kritische Masse erstmal nicht erreichen. Und deswegen teilst du das Wasser auf in kleine Behälter. Da sind natürlich Neutronenabsorber, ja, und so weiter dran. Das hatten wir in der Chernobyl-Folge und so schon erklärt, warum man das braucht. Mhm. Und ja, dann kannst du dieses Salzwasser relativ einfach in eine Reaktionskammer pumpen. Und dann wird die kritische Masse halt erreicht, ne, dort, wenn das zusammenkommt. Und du hast halt eine nukleare Kettenreaktion. Und das Wasser ist dann halt der Moderator. Ne? Also das heißt, der moderiert den Neutronen, der bremst die ab für die Kettenreaktion. Aber ist auch die sogenannte Stützmasse. Also Stützmasse ist das Fachwort für das, was hinten aus der Rakete rausfliegt. Und okay, ne, das, die enorme Hitze sorgt dann halt dafür, dass das durch so eine, wird dann durch eine Düse rausgeleitet, und dann fliegt das Ding nach vorne. Ja, also der Schub ist dann auch so 10 Meganewton, und die Geschwindigkeit ist dann auch irgend sowas wie 100.000 Meter pro Sekunde. Also das ist recht gut, das Ding, wenn es funktioniert. Hat natürlich die gleichen Nachteile, ne? Also diese radioaktiven Komponenten und Uran- und Plutoniumsalze in eine Rakete reinzutun, ja, die dann von der Erde abhebt. Ja, ist vielleicht, muss man mal über nachdenken, vielleicht.
Ja, wir sind da etwas vorsichtig.
Ja.
Verständlicherweise. Insofern auch gut, dass du den Satz dabei gesagt hast, bitte nicht zu Hause nachmachen. Nicht, dass jemand hier auf die Idee kommt, eine kleine Nuklearrakete zu bauen. Das ist geht nicht. Mhm. Das geht nicht.
Ja, zu den nuklearen Antrieben gehört dann auch noch sowas wie ein Festkernreaktor, ein Gaskernreaktor. Da sind dann unterschiedliche Ideen, wie man spaltbares Material noch nutzen kann. Ja, das geht dann wieder in die gleiche Richtung wie das, wie die lustige nukleare Salzwasserrakete.
Ja.
Aber es gibt auch was, was auch ein nuklearer Antrieb ist, wenn man es genau nimmt. Und das ist der Antimaterieantrieb.
Okay. Das hört sich so an, als würde das in die nächste Folge gehören, weil Antimaterie haben wir doch noch nicht, oder?
Ja, das hört sich genauso an. Und das ist auch zugegebenermaßen wahrscheinlich immer ein bisschen verwirrend, was es gibt und was nicht. Wir haben schon Antimaterie. Das gibt es.
Okay.
Und das kann man auch herstellen. Allerdings sind die Kosten und der Aufwand relativ hoch, und wir können es nicht in großen Mengen herstellen. Aber im Prinzip ist Antimaterie was Erreichbares, was man in den nächsten Jahren herstellen könnte. Das hat nichts zu tun mit sowas wie dunkler Materie, dunkle Energie. Das ist alles wiederum völlig weit ab von den physikalischen Sachen, die wir kennen. Aber Antimaterie heißt einfach nur, dass man die Antiteilchen der bekannten Teilchen erzeugt. Wir hatten in einer der Folgen über Radioaktivität schon mal von der, also wahrscheinlich im Beta-Zerfall, vom Positron und Elektron geredet.
Ja.
Da entsteht zum Beispiel ein Positron. Das Positron ist der Gegenspieler des Elektrons sozusagen. Ist genau gleich an allem, ja, Masse ist gleich und so weiter. Es ist aber unterschiedlich geladen, also positiv. Und wenn die beiden sich treffen, dann löst sich das Ganze nicht in Wohlgefallen auf, sondern in einen Lichtblitz. Also es wird wieder zu Energie. Also Teilchen und Antiteilchen, die zerstören sich. Man nennt auch das Annihilation. Und dann entsteht bei Elektronen und Positronen zum Beispiel wirklich nur ein Lichtteilchen quasi. Und jetzt fragst du dich natürlich, gut, jetzt gibt es diese Antimaterie. Wo ist die denn jetzt? Die Sache ist halt, die reagieren halt mit jeder Materie sofort. Ja, also beim Beta-Zerfall und ähnlichen Sachen entsteht das. Man kann das in Beschleunigern auch herstellen. Aber das ist ganz schwer, das irgendwo aufzubewahren. Du kannst das ja nicht in ein Gefäß tun.
Und das, das musst du schon in ein Magnetfeld packen.
Das müsste man zum Beispiel im Magnetfeld packen, Magnetbecher. Und das ist natürlich schwer, wenn du dann wirklich Materie herstellst, zum Beispiel Atome, also Wasserstoffatome hat man schon hergestellt aus Antimaterie. Das ist ja dann einfach nur ein Proton umkreist von einem Elektron. In Antimaterie ist das also ein Antiproton im Kreis von einem Antielektron, was auch Positron genannt wird. Und das war's, dann hast du ein Antimaterie-Atom. Aber sobald du jetzt anfängst, Moleküle und so zu haben, sind die elektrisch ja recht neutral von außen. Dann kannst du die schlecht in einem Magnetfeld behalten.
Ja.
Also das ist eine ganz ungeklärte Frage. Nebenbei auch noch ist die Frage ungeklärt, warum es eigentlich mehr Materie als Antimaterie gibt im Weltall. Ne? Aber wenn du Antimaterie herstellen könntest, dann wäre das eine ziemlich gute Möglichkeit, eine recht große Treibstoffmenge mitzunehmen, ohne viel Masse mitzunehmen. Also eine relativ große Energiequelle mitzunehmen.
Ja.
Die Frage ist natürlich, wie setzt man das überhaupt um? Also wenn du Elektronen jetzt und Positronen mitnimmst, dann entsteht nur Licht. Nützt ja nicht so viel als Antrieb.
Nicht wirklich, nein.
Also so zum Beispiel so Gamma-Quanten und sowas, die lassen sich auch schlecht irgendwo reflektieren. Und du könntest ja sonst so eine Parabolspiegel hinten dran hängen und dann werden die Sachen reflektiert und das treibt dich nach vorne. Was so Gammastrahlung und ähnliche Sachen angeht, ist immer schwierig, da was zu finden. Du könntest aber auch Protonen und Antiprotonen nutzen, da entstehen noch Pionen und da stehen andere Teilchen, die können reflektieren. Da nutzt du aber nicht die ganze Energiemenge. Und relativ neu gibt es Forschungen, die sagen, dass man, oder theoretische Überlegungen, die dann irgendwelche Sachen wie Anti-Wasserstoff mit irgendwas anderem nutzen und da scheinen die Wirkungsgrade dann relativ gut zu sein. Aber das ist im Prinzip was in dem Sinne machbar ist, dass es Antimaterie gibt, dass das prinzipiell funktioniert, aber die technische Realisierung ist da sehr schwierig.
Okay.
Aber man muss sagen, der Energiegehalt ist wirklich nicht zu unterschätzen. Okay, du kennst doch vielleicht die Zar-Bombe, die in der Sowjetunion gebaut wurde.
Ja, das ist die größte Wasserstoffbombe der Welt.
Ja, also die größte Explosion.
Die hat ordentlich Bums.
Ordentlich Bums. Das ist die größte Explosion, die die Menschen jemals überhaupt bewerkstelligt haben, ne, als Kernwaffentest in der Sowjetunion. 4000 Mal so stark wie die Hiroshima-Bombe, also 50 bis 60 Megatonnen irgendwie so. Gut, das sind irgendwelche Werte, die sind relativ abgefahren. Aber ungefähr die gleiche Sprengkraft erhält man mit 1 Kilogramm Antimaterie.
Okay.
Und das Ding.
Das ist dann wirklich, wirklich viel.
Ja, das Ding damals wog 27 Tonnen oder mehr. Und Antimaterie musst du einfach nur auf Materie werfen. Und zack, hast du die gleiche Explosion ungefähr.
Das heißt, im Endeffekt werfe ich wirklich 1 Kilo und es macht ordentlich Bombs.
Ja, also ein Liter Antimilch ist genauso gefährlich wie die Zar-Bombe. Zum Beispiel. Solltest du also nicht irgendwo in einer anderen Galaxis kaufen und dann hier hinreisen. Das wäre schlecht. Oder anfassen.
Ja. Und schon gar nicht trinken.
Ja. Naja, also man sieht, die Antimaterie hat ein hohes Potenzial, da irgendwie ein sehr guter Treibstoff zu sein, auch wenn die genaue Umsetzung erstmal der Lagerung und dann wie der Antrieb genau aussieht, wobei das nicht ganz klar ist. Ne? Du kannst natürlich auch Antimaterie wieder benutzen, um irgendwas zu heizen und dann einen anderen Antrieb, einen Ionenantrieb zu verwenden oder so. Aber das gehört eigentlich auch zu den nuklearen Antrieben, weil es eine nukleare Reaktion ist.
Korrekt.
Eine letzte Sache zu den nuklearen Antrieben, die hattest du lustigerweise schon mal ganz früher genannt in einer anderen Folge. Und zwar bei den Alpha-Strahlern, glaube ich. Wenn du so einen radioaktiven Zerfall hast, bewegen sich ja die Spaltprodukte recht schnell weg.
Ja, korrekt.
Dann hast du noch gesagt, ja, kann man ja einen Antrieb draus bauen. Da ist der Ionenantrieb ein bisschen einfacher und besser und so. Aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, und zwar indem du ein Segel mit radioaktiver Farbe bestreichst. Und zwar nur auf der einen Seite. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen salopp gesagt, ne? Aber du hast eine Schicht, in der radioaktiver Zerfall stattfindet. Und zwar nur auf der einen Seite der Folie. Ja, die andere Seite der Folie ist quasi undurchlässig. Und das heißt, diese Teilchen bewegen sich nur in die eine Richtung weg. Und das treibt dich halt an.
Okay.
Das könnte
das zum heißt, Beispiel. Das heißt, ich habe dann im Prinzip den nuklearen Vortrieb habe ich dann quasi auf breiter Fläche.
Ja, genau. Das ist wie ein Sonnensegel, das wir gleich besprechen, aber ohne Sonnenlicht, sondern das treibt sich halt selbst an. Das Ganze, hier ist ein Vorschlag, da schichtest du es mit Cadmium 240 und dann in Stadon. Ja, und der Schub ist pro Quadratkilometer Fläche. Also du hast ein Quadratkilometer Segel, 10 Newton.
Ja, also 10 Tafeln Schokoladen. Mhm. Okay. Ja, es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, könnte aber im Vakuum was bringen.
Ja, ich meine, der Impuls ist, also die Geschwindigkeit ist sowas wie 400.000 Meter pro Sekunde. Ja.
Ja.
Gut.
Damit können wir doch erstmal nochmal was anfangen. Ja.
Es gibt auch noch Photonenraketen, ne, wo das gleiche Prinzip irgendwie, du machst eine schwarze Fläche heiß und die Photonen, die dann austreten, die schieben dich an. Das könnte auch mit Kernreaktoren oder Ähnlichem geschehen. Da gibt es noch so ein paar Spielarten, aber im Prinzip waren das jetzt die nuklearen Antriebe, die es so gibt. Prinzipiell.
Okay, dann bleiben jetzt eigentlich noch die, ich hätte beinahe gesagt Antriebe ohne Antrieb. Nein, die Antriebe ohne Treibstoff.
Ja, an was denkst du denn da zum Beispiel?
Boah, du hast ja eben schon mal kurz angerissen, es könnte natürlich ein Sonnensegel sein.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, das Sonnensegel ist, ich glaube, allgemein schon so ein bisschen bekannt, oder? Würde ich sagen.
Ich denke schon. Ich denke, das Prinzip ist ja seit Jahrhunderten bekannt. Nur halt nicht immer im Weltraum, sondern eigentlich auf den Weltmeeren.
Mhm.
Ja.
Ja, also man hat, wie du sagst, ein Segel. Und statt dass die Luft drauf drückt, drückt der Sonnenwind drauf. Ja, also ist ein direkter Vergleich. Also die Photonen, das Licht, was auf einen trifft, das wird ja entweder absorbiert oder reflektiert in der Regel. Das heißt, absorbieren meint, wenn ein Photon ankommt, dann dringt das sozusagen, zum Beispiel wenn ich ein blaues T-Shirt anhabe, dann kommt, wenn ein rotes Lichtteilchen ankommt, auf mein T-Shirt trifft, dann ist die Molekülstruktur der Farbe im T-Shirt so, dass das aufgenommen wird. Ja, das T-Shirt erwärmt sich dadurch. Ein blaues Lichtteilchen hingegen wird von der Molekülstruktur nicht aufgenommen, reflektiert daran, also wird stößt dagegen, geht wieder zurück, grob gesagt. Und deswegen fällt das in unser Auge als blaues Licht und dann ist das T-Shirt blau. Und genau das gleiche Prinzip nutzt man jetzt. Man hat also irgendein Segel und am besten reflektiert das möglichst gut, also ist nicht blau oder rot, sondern so Metallen, ja, wie so eine Rettungsfolie, die man vielleicht im Auto hat. Und da stößt jetzt das Licht der Sonne oder eines anderen Sterns irgendwann mal drauf. Und dieser Druck, diese Photonen, die daran abprallen, der treibt dich halt voran.
Klingt schon ein bisschen wahnsinnig. Wahrscheinlich braucht man da riesengroße Flächen, oder?
Ja, du hast recht. Das Problem ist genauso wie eben. Wir brauchen eine riesige Folie. Und die Werte sind etwa vergleichbar. So 9 bis 10 Newton pro Quadratkilometer. Das ist, wenn du so eine, wenn du 10 Tafeln Schokolade nimmst, und die verkrümelst du so auf einen Quadratkilometer, ne, also auf einer recht großen Fläche, dann ist das ungefähr so die Kraft, die darauf wirkt, auf so ein Sonnensegel. Hängt natürlich jetzt sehr von der Entfernung zur Sonne ab und so weiter. Aber das ist so der grobe Wert. Diese Rettungsfolie, die man vielleicht im Auto mal hat, die ist gar nicht so schlecht geeignet, die reflektiert gut. Und man verwendet momentan auch so Millarfolie dazu. Ja. Und es gab schon einige Versuche dazu. Das hat relativ lange gedauert, bis das wirklich ernst genommen wurde. Einfach aus ein bisschen aus dem Grund, dass man keine Erfahrung damit hatte und sagt, ach, vielleicht funktioniert das gar nicht so gut, vielleicht ist das zu empfindlich, es muss ja gespannt sein. Das Risiko ist zu hoch, weil wir keine Erfahrung haben. Und man wollte auch keine weiteren Erfahrungen sammeln, weil das Risiko zu hoch war. Also das ist so ein bisschen im Kreis drehen. Mittlerweile gibt es aber so ein paar Versuche. Und man hat erstmal angefangen mit 32 Quadratmeter oder noch weniger, 12. Es ist mal bei 86 Quadratmeter. Und wenn ich mich nicht täusche, startet dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, also 2021 oder 2022, startet eine Sonde, die 1600 Quadratmeter Fläche hat. Das ist noch ein bisschen entfernt, ne, von der
Quadratkilometer
Größenordnung, die wir eben hatten, aber immerhin.
Ja.
Ja.
Na gut, irgendwie muss man ja anfangen, ne?
Ja, also so ein Quadratkilometer wiegt dann auch 12.000 Kilogramm, also oder 10.000 oder sowas. Also man darf sich da nicht vertun, die Folie ist super dünn. Ja, das ist so die dünnste Folie, die man so kriegt, 5 Mikrometer breit, also wie so ein Haar. Vielleicht noch eine Aluminiumschicht dahinter. Und dann gibt es natürlich noch die Anforderung, erstens bringt ja die Folie nichts, wenn die im Weltraum irgendwie so, ja, flattern ist das falsche Wort, ne, aber sich so faltet und einfach irgendwie so in der Gegend rumhängt.
Ja.
Die soll ja schön gerade aufgespannt sein. Das heißt, du brauchst zum Beispiel irgendwas, was sich dreht und was sie durch sozusagen die Fliehkraft nach außen treibt oder spannt oder irgendwelche Konstruktionen außenrum, dass es aufrecht hält. Diese Folie muss relativ temperaturbeständig sein, UV-beständig sein. Ne? Das ist eine harte Strahlung im Weltall. Die meisten Folien gehen direkt kaputt.
Ja.
Und ja, Kleinstmeteoriten und so weiter. Es gibt viele Probleme dabei. Und das muss sich halt natürlich gut entfalten und alles funktionieren. Und wenn du natürlich weit von der Sonne entfernt bist, hast du nicht mehr so viel Antrieb.
Also doch kein Fall für die Rettungsdecke aus dem Auto.
Ja, im Prinzip. Ich meine, wenn du nicht so nah an der Sonne dran bist, dann würde das auch funktionieren, ne, wenn es nicht zu heiß ist. Aber eigentlich, trotz dieser ganzen Nachteile und der sehr langsamen Beschleunigung, ist das eine ganz gute Alternative, denn du brauchst keinen Treibstoff. Das ist der große Vorteil. Ja, und bestimmte Manöver, die selbst für Ionenantriebe nicht gehen, wir hatten eben gesagt, du kannst ganz gut irgendwie noch lenken damit, die gehen mit dem Sonnensegel. Du kannst im Prinzip das Sonnensegel dann benutzen, um die Bahn zu stoppen und umzudrehen. Du kannst die kannst auch genauso wie bei einem Segelboot, musst du nicht genau in der Richtung des Sonnenwindes dich entfernen, sondern du kannst es auch nutzen, um quer dazu zu segeln, sozusagen.
Ah, okay. Sehr interessant. Können wir doch im Weltraum surfen.
So große Nutzlasten kannst du nicht damit befördern. Ne? Also dieser ganze Druck, diese ganze die Kraft, die dann auf das Sonnensegel geht, ja, die erzeugt natürlich eine Beschleunigung. Und wenn du jetzt ganz, ganz viel Masse hast, dann dauert das viel zu lange zu beschleunigen. Aber wenn du so einen Kleinstsatelliten hast, der 5 bis 10 Kilogramm wiegt, na gut, das Sonnensegel wiegt eh noch viel mehr, egal, aber wenn das keine große Rolle spielt, dann kann das Ding doch recht schnell werden.
Okay.
Und für sowas wäre das ganz gut. Und es wäre auch gut zwischen den Planeten, ne, oder zum Merkur oder sowas. Also wenn du irgendwie in der Region dich bewegst, wo die Sonne auch noch recht stark ist, dann funktioniert das besser.
Ja, klar, das leuchtet ein.
Ja, du kannst natürlich nicht so gut nutzen, um zu bremsen irgendwo. Also sobald du auch in Atmosphären kommst, ist das natürlich auch so ein Problem. Und eine Sache dazu finde ich noch wichtig. Man stellt sich ja vielleicht so romantisch wie so ein kleines Piratenschiff im Weltraum so eine Sonde vor mit so einem großen Segel, das sich aufbläht und die fliegt davon.
Genau.
Aber wenn wir zurückdenken an unsere letzten Folgen, natürlich ist diese Sonde auch trotzdem in einem Orbit um die Sonne rum.
Ja.
Ja, die ist ja nicht davon ausgenommen, dass die einfach so da steht und dann kann sie langsam davonfliegen. Nein, die muss auch um die Sonne kreisen, ja, sonst gibt es ein Problem. Also die ist genau im Orbit wie zum Beispiel eine Erde. Und durch dieses Sonnensegel geht die halt in einen etwas größeren Orbit um die Sonne erstmal. Ja, wenn du weit genug beschleunigst, dann kann die natürlich in einer spiralförmigen Weise dann aus dem Sonnensystem rausfliegen. Aber es ist nicht so, dass das dann gemütlich in irgendeine Richtung davon segelt, von der Sonne quasi senkrecht dazu, also radial nach außen. Ja. Nur nochmal so als Erinnerung. Ja, also die beim Sonnensegel sind halt, wie gesagt, die Kräfte relativ klein. Das hängt natürlich von der Fläche ab und so weiter. Aber es ist eine gute Alternative, weil man halt keinen Treibstoff mitbringen muss.
Ja, klingt wirklich clever. Wobei das Segel natürlich auch nicht vergessen werden darf.
Ja.
Das ist doch so, 12 Tonnen wiegt in einer gewissen Größe, dann ist es ja doch auch ein bisschen Masse.
Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Aber es ist vielleicht auch eher einer der trägeren Antriebe.
Es ist einer der trägeren Antriebe. Auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen wie der Ionenantrieb.
Ja.
Es gibt noch andere Sachen ohne Treibstoff. Erstmal gibt es sowas wie, ja, das ist ein bisschen komisch, das heißt Tether. Und zwar ist die Idee sehr lustig. Wir haben ja bisher so gesagt, wir arbeiten über das Rückstoßprinzip.
Ja.
Und das kann man jetzt auf verschiedene Arten sich vorstellen. Ne? Sitzt auf einem Rollstuhl, wirft mit Bierflaschen und dann bewegt sich in die eine Richtung. Also weg von den Bierflaschen. Mhm. Das ist der Standardantrieb, den wir bisher hatten. Ein Sonnensegel wäre auch so ähnlich. Jemand bewirft dich mit Bierflaschen, die prallen ab, du bewegst dich in die Richtung. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, die ist ein bisschen anders. Und zwar jetzt kommt jemand an, reicht dir die Hand und zieht dich so ein bisschen mit.
Mhm.
Und das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Wer soll einem im Weltraum die Hand reichen? Und die Idee ist einfach, dass man an der Erde lange Streifen, lange Seile befestigt. Und die Erde dreht sich um sich selbst.
Ja.
Wenn diese Seile sehr lang sind und aus der Erdatmosphäre deutlich rausragen und wirklich sehr, sehr lang sind, also Größenordnung Erddurchmesser, dann bewegen die sich außen sehr schnell.
Mhm.
Und wenn man jetzt ein kluges System baut, dann kann man eine Sonde daran ankoppeln und dann wird die quasi wie mit so einem Wurfarm, wie ein Katapult, wupp, wenn man im richtigen Moment wieder löst, in eine bestimmte Richtung geschleudert.
Hey. Das klingt fast clever. Aber klingt trotzdem ein bisschen nach Zukunftsmusik. Wir wollten eigentlich die futuristischen Sachen immer noch in die nächste Folge schieben.
Das ist in dem Sinne nicht so richtig futuristisch, dass man das tatsächlich nutzen kann, wenn man ein geeignetes Material findet. Ne? Zum Beispiel Nanoröhrchen oder sowas. Das geht auch in Richtung Weltraumlift. Das ist aber eine eigene Folge. Da reden wir halt nicht drüber, glaube ich. Aber das ist jetzt nichts Utopisches in dem Sinne. Ne? Das ist eine technische Realisierung, die sehr schwierig ist, aber es ist jetzt nichts physikalisch Merkwürdiges. Das ist einfach nur ganz normale Physik. Du wirst halt beschleunigt und wirst dann halt ein bisschen weiter rausgeschleudert. Eine andere Sache ist eine Kanone, die dich rausschießt oder ein elektromagnetisches Katapult oder wie man es nennen will, Railgun. Da braucht man aber, wenn man das nachrechnet, doch recht große Strecken. Also du musst dann irgendwie auf irgendeinen Berg wie den Kilimandscharo am Äquator, in der Äquatornähe oder noch besser irgendwo in Bolivien, schon in recht großen Höhen eine riesige Rampe bauen und du schießt dann im Prinzip ein Projektil, was dein Satellit ist, schießt du dann über so eine elektromagnetische Gun, also eine Pistole, in den Weltraum.
Das klingt so ein bisschen nach erster 30er Jahre Film, Der Mann im Mond.
Weißt du, Der Mann im Mond? Ja, Jules Verne ist das so ein bisschen, ne? Der hat das auch. Ja, ja, ich meine, das ist wahrscheinlich so elektromagnetische Kanonen, die halt durch, im Prinzip, vereinfacht gesagt, durch Magneten, die sich ein- und ausschalten, wird halt so ein Projektil angezogen und dann schaltet sich der Magnet immer wieder aus, der nächste schaltet sich an, dann wird es wieder weitergezogen, dann wird das halt immer schneller von Magnet zu Magnet weiter beschleunigt. Solche Sachen sind wahrscheinlich für Militäranwendungen interessanter. Und das Problem ist einfach diese riesigen Beschleunigungen, die auftreten. Also für Menschen wäre das sowieso nichts, ne? Ich habe mal nachgeguckt, so die Sachen, die in Frage kämen, damit das auch eine ordentliche Geschwindigkeit hat für den Orbit, die haben so eine Beschleunigung von 12.000 G.
Autsch. Das ist sehr ungesund.
Ja, da möchte man nicht drin sitzen.
Da kommt auf der anderen Seite nur Kurve an.
Ja, genau. Das ist nicht so günstig. Ja, also du musst, selbst wenn du 12 Kilometer länger hier hast, so eine Rampe, ist 2300 Meter pro Sekunde eine Beschleunigung nötig. Und da hast du ja natürlich Luftreibung, dann erhitzt sich das und das ist momentan noch recht unpraktisch. Zwei Sachen gibt es noch oder drei. Und zwar das eine, oder es gibt auch noch mehr, ne, Details, aber ich beschränke mich jetzt nochmal schnell auf den Rest. Eins ist ein bisschen kurios, das ist ein Magnetsegel.
Okay.
Und zwar hast du einen riesigen Draht, einen riesigen, riesigen Draht, aus dem du eine riesige, riesige Schleife baust. Ja, der ist geschlossen. Ja. Und wenn dich so eine Schleife, durch eine Drahtschleife, Teilchen bewegen, die geladen sind, also Ladung durchgeht, dann induzieren die quasi ein Feld und das kannst du benutzen, um dein Raumschiff anzutreiben. Okay. Das ist im Prinzip dieser Effekt, den jede Türklingel nutzt. Ein induzierter Strom, also wenn ein Strom durch so eine Spule fließt, mhm, ne, so eine geringelte Leitung, dann entsteht im inneren Magnetfeld. Mhm. Und andersrum, wenn du ein Magnet nimmst und in eine Spule reinsteckst und wieder rausziehst, dann entsteht auch ein Strom, den du nutzen kannst. So funktioniert jeder Fahrraddynamo. Ja. Ja, also genau. Ein Magnet, der sich, okay. Und das im Prinzip nutzt man mit dem Sonnenwind, mit den geladenen Teilchen, die sich in einer riesigen Schleife durch so einen Magnetdrahtschleife durchbewegen, um irgendwie Strom zu gewinnen. Naja, gut. Dann gibt es noch andere Sachen wie Mikrowellenantriebe und so weiter. Und das Letzte, was aber tatsächlich relativ realistisch auch noch ist und zurzeit auch geplant wird, sind Laserantriebe. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Nee,
ich glaube, das Projekt heißt Starshot.
Ich kenne Laser eigentlich nur als Weltraumwaffe, nicht als Weltraumantrieb.
Ja, das ist ja im Prinzip das Gleiche wie eben mit den Photonen, die erzeugen Druck. Und die Idee ist jetzt einfach, einen Satelliten hochzuschießen. Entweder ist er schon im All oder direkt mit dem Laser, aber sagen wir mal, der ist schon im All. Jetzt hast du einen Laser, der sehr gut gebündelt ist. Idealerweise steht er auf dem Mond ohne Atmosphäre. Und der schießt jetzt auf so ein Segel vom Satelliten und beschleunigt ihn dadurch. Der große Vorteil ist, du brauchst keinen Antrieb an Bord, treibstoffloser Antrieb. Und das Ding bewegt sich relativ schnell dann weg. Man braucht natürlich eine relativ hohe Energie beim Laser, denn die Photonen, die man da braucht, also die Laserstärke ist recht hoch.
Ich würde gerade sagen, mit dem normalen Spielzeuglaser kriegst du das nicht hin.
Ja. Ja. Und es lohnt halt nicht, einen Laser zum Beispiel auf den Satelliten zu setzen, auf die Erde zu ziehen und damit sich vorzutreiben. Dafür ist das Ganze zu schwer. Aber die so kleinsten Satelliten wegzuschießen, das geht. Und da gibt es so Projekte, die vorhaben, ganz, ganz viele kleine Sonden in alle möglichen Richtungen abzuschießen mit so Lasern. Und die sollen dann innerhalb von ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten in den nächsten Sternsystemen sein. Okay. Und dann Fotos oder was auch immer zurückschicken. Also das geht auch. Und du kannst natürlich auch einen Laser verwenden von unten, ja, um quasi nur Energie zu transferieren, um irgendwas aufzuheizen, Treibstoff zu zünden, was weiß ich. Ne? Das geht auch noch. Ja, das waren die treibstofflosen
Verrückt.
Antriebe.
Da hatten wir jetzt wirklich einige verschiedene.
Ja, das sind doch recht viele geworden, ja.
Also,
aber prinzipiell die chemischen Antriebe sind klar, die elektrischen Antriebe, da ist der Ionenantrieb eventuell in der Zukunft wichtig. Nukleare Antriebe, ne, gibt es einige Ideen. Wir hatten gar nicht den Fusionsantrieb, also wenn Fusion mal funktioniert, ist das natürlich die Wahl, ne,
ja.
Weil das besser ist als Kernspaltung. Ja, und bei Antrieben ohne Treibstoff, da werden bestimmt auch einige genutzt. Ne? Sonnensegel werden ja jetzt erprobt.
Ja.
Und diese Laser-Idee ist auch bestimmt.
Klingt auch nicht unwahrscheinlich, das ist eine Frage, wo man die ganze Energie hernimmt.
Ja.
Ich sag nur Helium-3-Abbau auf dem Mond. Aber Science Fiction kommt nächstes Mal.
Ach, ich habe noch eines vergessen. Das ist im Prinzip auch ohne Treibstoff, aber nicht so wirklich. Es gibt nämlich die Idee, dass man eine große Fangschüssel vor eine Sonde baut. Und diese Fangschüssel fängt Wasserstoff auf, der irgendwo zwischen den Sternen umherfliegt. Das ist nicht besonders viel. Und dieser Wasserstoff wird dann zur Fusion genutzt, um das Raumschiff anzutreiben.
Okay, also dann doch wieder so Richtung Fusionsantrieb, ja?
Ja, und das Problem ist, wir hatten das bei der Sonne schon gesagt, und du hast es gerade erwähnt mit dem Helium-3, die Wasserstoff-Wasserstoff-Fusion ist recht schwierig umzusetzen. Helium-3, okay, das geht, ne, über diesen Prozess, den wir mal besprochen hatten.
Ja.
Aber wirklich die Wasserstoffatome oder Moleküle zu fusionieren, das ist hart. Und vor allem, als diese Idee aufkam, hat man halt gedacht, es gibt doch relativ viel Materie zwischen den Sternen, auch im Sonnensystem. Gibt es aber nicht. Also das ist leider relativ leer. Und deswegen wäre das eigentlich nur möglich, indem man mit so einer Wasserstoffkanone so eine Spur aus Wasserstoff irgendwo hinschießt, wie so eine Fahrbahn, und dann fährt man mit diesem Ding hinterher.
Okay.
Ja.
Ansonsten heißt es an der Stelle dann, fällt aus, mangels Masse. Schlechter Wortwitz.
Ja, genau, sonst bleibst du irgendwo stecken und du kannst natürlich auch nicht mehr lenken, und das ist nicht so für die Erkundung neuer Welten nicht ganz so gewünscht, ja.
Ja, vor allem, wenn du dann zwischen den Sternen irgendwo hängen bleibst, dann bleibst du halt echt hängen.
Genau. Ja, und das Vorschießen und so. Naja, also ansonsten sind natürlich Fusionsantriebe ähnlich wie diese nuklearen Antriebe von eben. Wären halt auch ganz schön, wenn sie funktionieren. Aber so ein Fusionsapparat ist natürlich auch ein Riesending. Ne?
Natürlich.
So, jetzt haben wir wirklich alles, glaube ich, abgedeckt.
Ich glaube auch, jetzt haben wir sonst auch wieder fast eine Stunde voll. Das ist eine schöne Folgengröße für uns. Ja, wir bedanken uns bei unseren Zuhörern. Wenn ihr uns eine Rückmeldung geben wollt, wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter elektropinguin@outlook.de oder ihr folgt uns auf Twitter unter @elektropinguin. Ja, abonniert uns weiter, hört uns weiter zu. Jetzt gibt es wieder mehr Folgen von uns. Bis dann.
Bis dann.